Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
Heute mit dem renommierten RAF-Experten Butz Peters. Guten Morgen, Herr Peters. Ich grüße Sie.
Guten Morgen, Frau Radek.
Sie sind Rechtsanwalt, Journalist. Viele kennen Sie auch noch aus Aktenzeichen XY. Die Sendung haben Sie bis 2001 moderiert. Sie haben mehrere Bücher über die RAF, über die Rote Armee-Fraktion geschrieben. Und ja, jetzt nach über 30 Jahren Fahndung ist der Polizei die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette ins Netz gegangen. Was mich besonders interessiert. Wie konnte es denn sein, dass sie sich so lange so gut verstecken konnte in Berlin?
Also nichts Genaues weiß man ja bislang abschließend, aber es scheint die typische Versteck-Absteig-Masche zu sein, indem man nämlich unter einer anderen Identität lebt, indem man nicht mehr unter seiner alten Identität auftritt, indem man all das, was Zahlungen sind, organisiert. Hier war es ja wohl aus der derzeitigen Kenntnisstand auch eine Art Untermietverhältnis, aber ohne dass das aufgedeckt wurde. Das heißt, der ursprüngliche Mieter hat an den Vermieter gezahlt. Der dachte, alles ist am Laufen. Das Ganze ist ja in Kreuzberg mit schlichten Wohnungen und da hat man wohl auch nicht so genau hingeguckt. Ich habe mir natürlich das alles vor Ort angesehen. Da kleben ganz viele Namensschilder auf den Klingeln übereinander, drunter und drüber und häufig auch gar kein Namensschild. Also da hat dann jemand einfach bezahlt, Strom, Wasser, Gas, vermutlich gegen Barzahlung. Auch Arztbesuche lassen sich ja relativ einfach organisieren. Entweder ist es aufgrund der falschen Identität eine Karte von jemand anderem, den es tatsächlich gibt. Mit einer gefälschten AOK-Karte sollte man es nicht versuchen, das kann relativ schnell auffallen. Aber auch immer wieder beliebt bei Menschen, die im Untergrund leben, ist das Auftreten als Privatpatient. Also man sagt, bitte schicken Sie mir eine Rechnung und wenn man eine Adresse hat, kommt das dahin. Und wer sich das nicht traut im Untergrund, der macht es noch einfacher. Da gibt es bestimmte Ärzte, bei denen das Herz hüpft, wenn der Patient sagt, am Ende bezahle ich bei Ihnen alles gleich bar. Also da gibt es auch Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Also wenn man weiß sozusagen, wo man auffliegen könnte, kann man sich darauf einstellen. Auch ganz wichtig ist bei Daniela Klette gewesen, nach alledem, was wir bislang wissen, und so sind auch andere Personen abgetaucht. Es war halt ein kleinbürgerliches, bürgerliches Leben, in dem sie halt Kontakte gehegt und gepflegt hat, etwas oberflächlich, aber man kannte sie beispielsweise in dem Haus, in dem sie gelebt hat. Man kannte sie in der Straße, man kannte sie, weil sie einen Hund ausgeführt hat, sie hat mit anderen Menschen gesprochen, sie hat Nachhilfe angeboten, sie hat Kekse gebacken.
Also ganz normale Frau.
Ganz normal, da wurde halt niemand misstrauisch. Ist niemand misstrauisch geworden, ist natürlich, müssen wir auch sehen, jetzt bei der dritten RAF-Generation, aus der stammt sie, also dritte RAF-Generation, waren die von 1984 bis 1998 im Untergrund gewesen sind. Und die haben von den Vorgängergenerationen gelernt, genau was dieses anbelangt. Bei Andreas Bader und Ulrike Meinhof gab es eine konspirative Wohnung nach der nächsten. Da waren sie 3 Wochen da, zogen in die nächste und dann wieder weiter. Das hatte extrem viele Risiken, weil natürlich fragten sich so manche Leute, warum ist da jetzt schon wieder eine neue Wohngemeinschaft eingezogen. Ja. Und dieses Ganze umgeht man halt, wenn man praktisch in der bürgerlichen Biederkeit lebt und mit den Nachbarn etwas plauscht. Und ein letzter Punkt noch dazu, das war ja auch wieder auffällig bei ihr, übrigens genauso wie bei Beate Zschäpe vom NSU, also den Neonazis, die hat ja auch 13 Jahre unerkannt im Untergrund gelebt, dass sie halt die Leute nicht zu dicht an sich hat rankommen lassen. Also bei Zschäpe war das ähnlich jetzt wie bei Klette. Man hat was gebacken, die Zschäpe hat auch im Garten gesessen, mit Nachbarn, mit denen nett geredet, aber hat sich dann, wenn Alkohol getrunken wurde, relativ frühzeitig zurückgezogen, hat nicht so richtig reinblicken lassen. Und so soll es bei Daniela Klette ja genauso gewesen sein. Die sah man halt im Fahrrad fahren, sie sagte, ich bin Sozialpädagogin, wenn einer fragte, was machst du denn, da hat sie halt nicht weiter was zu erzählen.
Das muss ja ein unglaublicher Psychodruck für sie auch gewesen sein.
Ja, Leben im Untergrund ist für alle Stress. Es gibt dann, das ist auch ein Teil der RAF-Geschichte, es gibt auch Leute, die überhaupt dafür nicht gebacken sind, die nicht so hart gebacken sind, um das Ganze durchzustehen. Wir wissen beispielsweise von Susanne Albrecht, sie hat in einem Fall bei ihrem Nennonkel die Tür geöffnet für Mohnhaupt und Klar, also zwei Köpfe der zweiten RAF-Generation, die den Bankier entführen wollten. Das ist dann aber gescheitert, weil er sich gewehrt hat. Daraufhin wurde er erschossen in seinem Wohnzimmer vor den Augen seiner Frau. Und die ist relativ schnell akquiriert worden. worden, also in die Gruppe mit ein rangeholt worden, weil sie halt diesen Zugang hatte. Und die hat schon wenige Tage später höllisch darunter gelitten, im Untergrund leben zu müssen. Sie hat das 3 Jahre durchgehalten, aber hat es einfach, wie sie später auch berichtet hat, nervlich nicht ausgehalten. Sie hat davon geträumt, dass sie eines Tages wieder mit ihrer Familie Weihnachten feiern kann, mit ihren Geschwistern. Und so gibt es halt eine ganze Reihe von Personen, die ganz schnell aus dem Untergrund wieder raus wollten, weil es halt permanenter Stress war. Das heißt, die wissen ja auch nicht, ist irgendwo ein Observationskommando der Polizei, gibt es gleich einen Zugriff, sagen sie etwas, was verräterisch wirkt, erkennt sie jemand, ja, und das ist ein permanenter Stress, so ist selbst für untergetauchte RAF-Mitglieder schon Stress gewesen mit der U-Bahn und mit der S-Bahn zu fahren, auch mit der Bundesbahn, weil sie immer gucken mussten, hat mich nicht vielleicht jemand erkannt, könnte es nicht sein, dass an der nächsten Station oder übernächsten Station Polizei zusteigt und mich checken will. Also im Untergrund leben ist Stress. Ich möchte das nicht haben.
Warum, das frage ich mich auch, 30 Jahre versteckt hat sie sich. Warum schafft es das BKA nicht, sie zu fassen in 30 Jahren? Haben die sich nicht mehr so gekümmert um RAF-Gesuchte?
Doch, die haben sich gekümmert. Man muss aber sagen, aktuell waren ja die Überfälle auf Geldtransportfahrer, Geldtransporter. Und diese Kette fing an ein Jahr nach Auflösung der RAF. 1998 hat sich ja die RAF aufgelöst in einer 7-seitigen Auflösungserklärung. Und da sagt sie halt, dass sie nicht ans Ziel kommen konnte, dass ihre Revolutionsmodell nicht funktioniert hat und dass sie in einer Sackgasse steckt und sich deswegen auflöst. Und da ist wirklich in der deutschen Geschichte der Vorhang zu, was die RAF anbelangt. Sie hat sich nie wieder gemeldet. Das Ganze ist jetzt über ein Vierteljahrhundert her. Aber ein Jahr später, und das war sehr verblüffend für Polizeibeamte, gab es einen Geldtransporterüberfall in Duisburg, also Nordrhein-Westfalen. Und dort stellte man fest, an Helmen Material von Klette, Daniela Klette, jetzt verhaftet wurde, und ihrem Komplizen Ernst Volker Staub. Und da stellte man halt zum ersten Mal fest, dass aus den einst sehr anspruchsvollen linken bewaffneten Kämpfern, wie sie sich selbst genannt haben, ganz gewöhnliche Schwerkriminelle geworden sind. Und so wurden dann eine Reihe von Straftaten fortgesetzt. Es geht insgesamt um ein Dutzend Überfälle in Niedersachsen mit einer Beute von ungefähr 2 Millionen Euro. Und da war die Zielfahndung schon lange denen auf der Spur. Aber gerade ein Wesen, also der Zielfahndung aus dem Landeskriminalamt in Hannover, aber gerade das Wesen der Zielfahndung ist halt, dass das Stickum passiert ist, dass das keiner mitbekommt und dass die Zielfahndung nicht Pressemitteilungen veröffentlicht, wenn sie irgendwas durchsucht hat oder ähnliches. Und es scheint ja jetzt so zu sein, die Umstände kennt man noch nicht, aber dass die Festnahme von Daniela Klette in der entscheidenden Phase von der Zielfahndung durchgeführt wurde.
Wenn sie jetzt auspackt, die Daniela Klette, wird sie vielleicht mit der Freiheit belohnt?
Das halte ich für ausgeschlossen. Also es geht ja um, also es gibt Haftbefehle für 6 von diesen Überfällen. Insgesamt soll es um ein Dutzend Überfälle gehen. Das ist dann aber häufig auch Sisyphusarbeit vor Gericht. Also wenn man da nicht am Tatort Fingerabdrücke, DNA-Material oder eindeutige Fotos gefunden hat, ist es ja häufig eine Beweiswürdigung. Und die 12 Überfälle sind alle nach demselben Muster abgelaufen. Unheimlich brutal. Mit einem Sperrfahrzeug wurde häufig der Geldtransporter blockiert, dass die Fahrer damit nicht weg konnten. Und es wurde dann mit einer Panzerfaust oder auch mit Schnellfeuergewehren auf die Geldtransportwagenfahrer gezielt. Also es ist extrem brutal abgelaufen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie, wie sie es eben formuliert haben, mit der Freiheit belohnt wird. Aber natürlich hat sie jetzt die Möglichkeit, strafmildernd tätig zu sein. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Das eine ist, ein Geständnis ist immer strafmildernd. Das ist ein vom Gesetz vorgesehener Strafmilderungsgrund. Und die andere Möglichkeit ist eine erst seit einigen Jahren für das gesamte Strafrecht bestehende Kronzeugenregelung. Nur da muss man vor Beginn der Hauptverhandlung ausgepackt haben. Und diese Kronzeugenregelung besagt, dass man halt über den eigenen Tatbeitrag hinaus aufklären muss, mitteilen muss. Also das heißt, auf Hochdeutsch gesprochen, man muss halt auspacken über Komplizen. Und das ist jetzt ihre Entscheidung, was sie macht. Das ist der eine Komplex und der andere Komplex, das muss man immer bei ihr sehr fein auseinanderhalten, sind halt die RAF-Taten. Bis 1993 hat die RAF gemordet und Daniela Klette ist nach den Erkenntnissen der Ermittler Ende 89, Anfang 1990 zu der Gruppe gestoßen. Also um sich das mal klar zu machen, das war zu einer Zeit, als die DDR noch existierte, so lange ist das Ganze her. Da war sie 3 Jahre mit von der Partie, da gab es die Sprengung einer Nigel in der nagelneuen Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Hessen. Da sollten einige Tage später Häftlinge, die ersten Häftlinge, hingebracht werden. Vorher ist ein RAF-Kommando über die 6 Meter hohe Mauer geklettert mit einer Strickleiter, hat 10 Justizbeamte, die dort waren, gefesselt, in ein Auto gepackt, ist mit denen einige hundert Meter entfernt gefahren, hat sie dann im Wald zurückgelassen und hat anschließend die Haftanstalt in Schutt und Asche gelegt. 200 Kilogramm Sprengstoff hatte die RAF dort eingesetzt. Es entstand ein Schaden von 123 Millionen Mark. Es waren damals noch D-Mark. Und es brauchte 4 Jahre, sollte in einigen Tagen dieses Gefängnis, wie gesagt, eröffnet werden. Es brauchte 4 Jahre, bis es wieder errichtet und aufgebaut war. Es ist der größte Schaden, der seit dem Krieg durch eine Sprengstoffexplosion in Deutschland herbeigeführt wurde.
Für die Jüngeren unter uns, was wollte die Rote Armee-Fraktion?
Die Rote Armee-Fraktion hatte die Idee, wenn man es kurz fasst, durch Anschläge auf Repräsentanten, also Banker, Minister, Staatssekretäre, dafür zu sorgen, dass sich potenziell revolutionäre Massen, also kritische Bürger, erheben, rebellisch werden und dass dadurch eine vorrevolutionäre Situation entsteht. Also die Massen begeben sich auf die Straße, sind gewaltbereit und dann sollte die Revolution kommen. Wie die genau kommen sollte, das hat die RAF nie erklärt. Sie hat ja hunderte Seiten von Erklärungen verfasst. Dazu hat sie nie was gesagt und das ist auch die große Ideologieschwäche der RAF. Sie hatte halt keine Idee davon, wie das Ganze weitergehen sollte nach dieser vorrevolutionären Situation.
Sympathisieren heutige radikale Linke noch mit der RAF?
Naja, man muss zunächst ja sehen, dass die RAF aufgrund eigener Erkenntnisse sich aufgelöst hat. Sie hat, wie ich es vorhin geschildert habe, halt erkannt, durch Morden kommt sie nicht zu den Zielen. Und das ist auch weitgehend in der linken Szene so akzeptiert worden. Also die Idee, die ich eben geschildert habe, die ursprüngliche RAF-Idee, wir machen Anschläge, die Massen erheben sich, das funktioniert nicht, die Massen erheben sich nicht. Das muss man so sehen. Deswegen glaube ich, ist es auch so gut wie ausgeschlossen, dass wir eine neue RAF-Generation in dem alten Sinne bekommen. Das ist übrigens ganz wichtig. Ein großer historischer Unterschied zu anderen Terrortruppen in Europa, beispielsweise der Aktion direkt in Frankreich oder auch den Roten Brigaden in Italien. Da gab es die sogenannte polizeiliche Lösung. Die wurden zerschlagen, konnten nachher nicht mehr weitermachen. Hier aber, Gruppe hat sich aufgrund eigener Erkenntnisse aufgelöst und deswegen ist die RAF als Modell heute auch in der radikals-linken Szene keine ernstzunehmende Alternative mehr. Aber es gibt natürlich, ich sag mal so, zweigeistige Strömungen, die einen sagen, das war ja damals gar nicht schlecht, mal den Staat unter Druck zu setzen, das Schweinesystem, wie einige sagen, unter Druck zu setzen, durch Anschläge, hatten die Muffen. Und das andere ist eine Position, die ich auch von mehreren ehemaligen RAF-Mitgliedern im Gespräch gehört habe, die mich gesagt haben, wir haben eingesehen, dass das Morden nichts bringt. Die Anschläge haben die immer gesagt, die Anschläge nichts bringt in deren Terminologie. Aber der Versuch war es wert. Wir mussten das ausprobieren. Und dass wir mit dabei gewesen sind, dass wir diese Chance genutzt haben, das ist unser historischer Verdienst. Und den lassen wir uns von keinem nehmen. Auch nicht von Journalisten, die sagen, es hätte von Anfang an keinen Erfolg geben können.
Also ist Ihrer Meinung nach die RAF nicht mehr aktiv?
Nein, das definitiv nicht. Also die RAF ist ja dadurch immer aufgefallen, dass sie nach ihren Anschlägen Bekennungen geschrieben hat. Da wurde immer auf 2 bis 8 Seiten erklärt, warum derjenige, der umgebracht worden war, umgebracht werden musste, weil es um den industriell-militärischen Komplex oder den ökonomischen Komplex ging, irgendwas. Da gab es nämlich diese Erklärung. Dazwischen gab es eine Reihe von sogenannten Kampfschriften und auch mal immer wieder so Erklärungen. Und das hat es seit 1998, wie gesagt, die Auflösungserklärung nicht mehr gegeben. Und es hat auch keine Anschläge mehr gegeben von der RAF oder ein RAF-Manier. Das heißt, es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt dafür, dass die RAF noch existiert. Und wie gesagt, das ist aus meiner Sicht der zentrale Punkt. Die haben ja eingesehen, sie kommen nicht zum Ziel. Und die haben ja nicht gemordet aus der Lust am Morden, sondern die haben gemordet, weil sie die irre Vorstellung hatten, dass sich dadurch Menschen erheben und wir in eine Revolution reinkommen. Und es hat nicht funktioniert. Und damit ist praktisch die Geschichte der RAF ausgezählt, jedenfalls was den strategischen Teil anbelangt.
Sie haben, Herr Peters, sich mit vielen ehemaligen RAF-Terroristen getroffen und sie interviewt. Wer hat Sie da besonders beeindruckt?
Ja, wissen Sie, das Problem ist bei solch derartigen Gesprächen, weil offiziell redet man mit Journalisten nicht. Und ich habe mir auch sehr oft eine Abfuhr eingefangen, dass ich Leute angeschrieben oder angerufen habe und gesagt, nein, mit dir reden wir nicht. Aber es waren mehrere, mit denen ich gesprochen habe. Aber Grundlage dafür war immer, das darf nichts nach draußen dringen. Aber es war für mich sehr interessant, so nachvollziehen zu können. Ich habe mit Mitgliedern der ersten und der zweiten RAF-Generation gesprochen. Also es war auf der einen Seite sehr interessant für mich zu erleben, beispielsweise, wie jemand geschildert hat, wie halt Andreas Bader, der nie einen Führerschein hatte, immer damals mit großen Mercedes und durch Frankfurt gefahren ist und wie das die Jugendlichen toll fand und er so auch praktisch Leute für die Gruppe gewinnen konnte. Das war der wilde Andi, das war der Wüst und das mal aus der Innenansicht von jemandem, der an der Seite von Andreas Bader damals gewesen ist, zu hören, das fand ich hochinteressant, habe ich auch in zwei meiner Bücher ausgewertet und geschildert, was da gewesen ist. Und genauso interessant war es auch für mich, mit Mitgliedern der zweiten RAF-Generation zu sprechen. Da gab es ja zum einen die Gruppe, die gesagt hat, wir haben die Nase voll, wir steigen aus. Es gab ja insgesamt 10 RAF-Aussteiger, die 1980, also 3 Jahre nach dem deutschen Herbst, danach hatte die RAF Paris als Fluchtburg und dann sind die von Paris, dort lebten sie in 5 konspirativen Wohnungen, nach Ost-Berlin gereist und wurden dann in der DDR versteckt. Also zum einen von denen zu hören, wie anstrengend, wie bitter dieser Kampf im Untergrund ist, wie auch sinnlos, zwecklos, so haben die das empfunden. Das war das eine. Und zum anderen war es für mich halt auch interessant zu hören, wie mehrere junge Menschen damals dachten, sie hätten wirklich die historische Mission, Andreas Bader zu befreien. Das war ja die Aufgabe nach ihrem Selbstverständnis der zweiten Generation, jedenfalls im Wesentlichen, es war so eine Art Bader-Befreiungsarmee. Also Andreas Bader, der Kopf der ersten Generation, die ausprobiert hatten, ob ein revolutionäres Modell, wie ich es vorhin beschrieben habe, ob das möglich ist und damit kläglich gescheitert war. Die waren ja alle verhaftet worden im Sommer 1972. Und vor allem Bader hat dann halt signalisiert, teilweise auch durch Kassiber, die von Verteidigern rausgebracht wurden, an sein Umfeld, holt mich hier raus, die wollen mich umbringen, die wollen mich ermorden, ist halt viel drauf reingefallen. Und das ist die Vorgeschichte zum deutschen Herbst, bei dem ja nicht nur Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt und ermordet wurde, sondern auch 4 seiner Begleiter auf der offenen Straße in Köln erschossen worden sind. Und aber auch ein Flugzeug, ein Touristen, sogenannter Touristenbomber, das Wort Bomber in dem Zusammenhang ist bestimmt verkehrt, aber jedenfalls eine Touristenmaschine, von Mallorca nach Frankfurt gekapert wurde mit einer irren Odyssee. Der Kapitän wurde von Terroristen, es war ein palästinensisches Kommando, was im Auftrag der RAF gehandelt hat. Der Pilot Schumann wurde erschossen und viele Menschen wurden da drangsaliert bei 60 Grad und noch mehr in der Maschine.
Ja, es war 1977 im September, Oktober und das ist so eine Erinnerung, die ich so mit 11 hatte, die mir auch wahnsinnig Angst gemacht hat. Wie ist Ihre Erinnerung an die RAF als Jugendlicher?
Also am Anfang hatte das Ganze eine gewisse Faszination. Ich muss ja auch sagen, damals in intellektuellen Kreisen, ich war noch nicht so alt, aber auch bei uns der Religionslehrer, ich war in Niedersachsen, in Tossens an der Nordsee, Butjading, Jadebusen. Und der Religionslehrer sagte dann zu uns, das ist eine ernstzunehmende Frage, nämlich, was würdest du tun, wenn es am Abend bei dir klingelt und Ulrike Meinhof vor der Tür steht und sagt, bitte gib mir Asyl. Und der dann bei uns gesagt hat, das ist alles kompliziert, kann man alles so und so beantworten. Sondern ich jedenfalls würde ihr, das ist ein Gebot der christlichen Nächsten, Liebe für eine Nacht Quartier gewähren. Am nächsten Morgen müsste sie gehen. Und fragten einige, warum nicht länger, warum überhaupt und so. Das war eine lebhafte Diskussion damals. Und das Ganze hat sich dann halt später sehr gewandelt, vor allem schon im Jahr 1971. Da hat es mehrere tote Polizisten gegeben, also von RAF-Mitgliedern erschossen. Und der ganz große Bruch kam dann nach der Mai-Offensive im Jahr 1972. Mai-Offensive heißt, dass in dieser Zeit 6 Bombenanschläge erfolgt sind in Norddeutschland, beispielsweise auf das Axel-Springer-Hochhaus in Hamburg mit 44 verletzten Arbeitern. Und da war ein für alle Mal klar, das geht so nicht, da kommen ganz normale Menschen auch zu Schaden. Das heißt, die Linken, es war ja damals so eine Post-68er-Zeit, da wurde ja anders gedacht als heute, aber da dachte man, mal gucken, was so alles geht, was so möglich ist, wir wollen das Ganze mal ausloten. Aber da haben halt die Menschen gemerkt, die am Anfang das hochinteressant fanden, praktisch diesen Versuch, haben dann gesagt, nee, hier werden ja Menschen umgebracht, das kann nicht richtig sein, wir gehen auf Distanz. Und so war dann RAF relativ bald der Inbegriff, die 3 Buchstaben waren der Inbegriff von Mord und sinnlosem Terror.
Ich kann mich als Kind noch erinnern, dass überall die Fahndungsposter hingen, überall. War diese Faszination, die Sie damals auch gespürt haben, der Grund, warum Sie sich mit der RAF über all diese vielen langen Jahre beschäftigt haben?
Naja, die RAF war schon ein Thema damals für uns. Das war der ungestüme wilde Andi mit seiner Lederjacke, Andreas Bader. Es war die Intellektuelle, die war ja lange Zeit bei Konkret Kolumnistin. Ulrike Meinhof, man kannte sie, es war ein Begriff. Konkret war damals eine alternative Zeitschrift, die von nicht wenigen Menschen gelesen wurde. Ein renommierter Anwalt. Horst Mahler war mit dabei, der Anwalt der Studentenbewegung. Also das war schon interessant, was da lief. Ich hatte eben erzählt, 70 war das noch hochinteressant. Damals war ich 12 und wie ich dann 14 war, hat es die Anschläge gegeben. Das war dann schon alles, da wollte man nichts mehr mit zu tun haben. Das war dann grausam. Ja, und warum habe ich mich damit beschäftigt? Ich bin geworden beim Ressortleiter beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg, hatte das Ressort Rechtspolitik und hatte mich zu kümmern auch um die RAF. Und damals gab es noch Anschläge, wie ich diese Aufgabe übernommen hatte. Und da habe ich relativ oft berichtet drüber, habe dann gemerkt, dass es auch mal ganz gut sein könnte. Ich hatte Zugang zu vielen Akten, mal zusammenzuschreiben, was eigentlich da Fakten sind. Es gab auch viele Mythen in Tüten und alles Mögliche war da unterwegs und viel Verklärung. Und dann habe ich mich halt damals hingesetzt, das war mein erstes der insgesamt fünf RAF-Bücher, und habe einfach mal Urteile, Anklageschriften, Selbstbezichtigungsschreiben, Darstellungen von RAF-Mitgliedern miteinander abgeglichen, habe versucht, daraus eine Geschichte zu schreiben.
Ja, das bekannteste ist tödlicher Irrtum, ne?
Der tödliche Irrtum, um das kurz zu sagen, das war nochmal das Interessante, nachdem das erste Buch mehrere Jahre auf dem Markt gewesen ist, es war auch ein Bestseller. Und dann dachte ich so, das ist es so im Wesentlichen im Kern. Und dann sprach mich jemand an, der sagte, die RAF-Aussteiger, die in der DDR verhaftet worden waren, das war im Jahr 1990, hätten sehr umfassend ausgepackt und er hätte Zugänge zu den Protokollen, ob ich die nicht auch mal lesen wollte. Und dann dachte ich, das ist ja hochinteressant. Es waren mit Anlagen und allem knapp 2000 Seiten. Und da haben acht Personen, da 10 Mal ausgestiegen, acht Personen haben geschildert, was sie damals in der RAF, also von 1976, 77 bis 1980 erlebt hatten, auch im Exil. Und das hat so aus der Innenansicht ein sehr deutliches Bild gezeichnet, wie die RAF damals aufgestellt war. Und das fand ich unheimlich spannend. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich ein neues Buch. Und dann entstand der tödliche Irrtum, nämlich der Blick auf das Innenleben der zweiten RAF-Generation. Das sind die, die den deutschen Herbst verbrochen haben.
Eine dieser zweiten Generation, Brigitte Mohnhaupt, die lebt heute noch, oder?
Ja.
Und wissen wir, wo sie lebt, wie sie lebt?
Nein, sie ist komplett abgetaucht. Sie soll, das war von Sicherheitsbehörden zu hören, einen neuen Namen bekommen haben, hat sich bislang aber komplett aus allem rausgehalten. Sie saß ja relativ lange im Gefängnis, sie war lange Zeit im Untergrund. Ich hatte so den Eindruck, auch das zeigen die Berichte von ihrer letzten Vernehmung im Jahr 2012, also öffentlichen, sie ist sehr schnell gealtert. Sie ist auch durch diese ganzen Anspannungen im Untergrund und dann auch über lange, lange Jahre im Gefängnis sehr stark gealtert und soll sich, so ist zu hören, zurückgezogen haben und will gar nicht mehr mit RAF in Verbindung gebracht werden.
Ja, muss ein krasses Leben gewesen sein. Also ist es ja noch, aber das ist krass. Dann vielen,
Gut.
vielen Dank für dieses
Sehr
sehr
gerne,
spannende
Frau Radek.
Interview.
Gerne.
Brutz Peters, von Herzen alles Liebe Ihnen, ja?
Ihnen
Dankeschön.
auch, Frau Radek.
Danke.
Tschüss.